Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Brrrn, brrrn, brrrn. Clara, was ist das? Kann man schwer sehen, ne? Aber brrrn, was ist brrrn? Ist ein Auto. Ist ein Auto. Um genau zu sein, ein Porsche. Na, was mache ich mit einem Porsche hier auf der Kante? Also ein Porsche ist besonders schnell, nicht wahr? Ja, also ich bin einmal eingefahren. Ich hatte leider nicht das Privileg, auf der Autobahn bis 300 zu reizen, sondern nur über die Bundesstraße mit 120. Ich dachte, ich fahre 60. Im Kreisel bin ich, glaube ich, 50 gefahren. Selbst das habe ich nicht gemerkt. Sonst denkt ihr ja, was weiß ich, im Kreisel 50 fahren geht ja gar nicht. Aber so ein Porsche kann schnell etwas von A nach B befördern. Aber das ist nicht nur ein Porsche, damit habe ich eben schon Bernhard geärgert, sondern es ist ein Stick. Da kann man Informationen drauf speichern. Und da ist eine wichtige Information drauf, nämlich, was ihr gleich merken werdet, nämlich der Predigttext, den ihr mitlesen sollt. Sonst hättet ihr weniger Chancen, vielleicht der Predigt zu folgen. Es soll es euch erleichtern. Und auf einem Stick sind manchmal wichtige Infos drauf. Und wichtige Infos hatte auch Gott manchen VIPs, Very Important Persons, zu sagen, nämlich den Propheten. Und mit einem dieser Propheten beschäftigen wir uns ja im Rahmen einer nun diesmal deutlich kürzeren Predigtreihe, nämlich mit dem Propheten Malachi. Der lebte im 5. Jahrhundert vor Christus. Es ist das letzte Buch in der Bibel, gar nicht allzu groß, 3 Kapitel. Und der Typ, ja, also der kam in eine Situation rein, das war nicht ganz so leicht. Das Volk Israel war aus Babylon, aus dem Exil, aus der Fremdherrschaft zurückgekehrt nach Jerusalem, aber in Etappen. Das ging nicht so auf einmal. So vor knapp 100 Jahre vor Maleachi kam der Esra und der hat die Stadt so im Gröbsten mit einigen tausend Leuten wieder aufgebaut. Dann 60, 70, 80 Jahre später kam Zerubabel, deutlich später, und hat den Tempel wieder aufgebaut. Und dann kam schließlich Nehemia, 13 Jahre später, und hat die Mauer wieder aufgebaut mit dem Volk. Auch das war ein schwieriges Unterfangen. Und kurz nachdem die Mauer fertig war oder zum Zeitpunkt der Fertigstellung, kam auf einmal Maleachi auf den Plan. Weil Gott ihnen was Wichtiges zu sagen hatte, den Israeliten. Und ja, sind wir mal gespannt, was das war. Eine Einführung hatten wir vor wenigen Wochen zu hören bekommen. Und das nochmal so für alle, die da nicht da waren, und nochmal als kleine Auffrischung. Und nun beginnen wir mit den ersten 9 Versen Maleachi 1, 1 bis 9. Herr Jesus, bitte segne uns dein Wort. Zu deiner Ehre. Amen. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Ausspruch. Also für Ausspruch könnte man tatsächlich auch sagen, Last in diesem Kontext. Also im Hebräischen ist beides möglich, je nachdem, wie die Situation ist. Hier könnte man sagen, die Last folgt nun das Wort des Herrn an Israel durch Maleachi. Gott hat also eine Last, die er dem Volk unbedingt mitgeben möchte, verbal. Ihm brennt etwas unter den Nägeln, auf der Seele. Und Maleachi hat von Gott Vollmacht. Und jetzt ist Aufmerken, Zuhören und Lernbereitschaft gefragt. Wir kennen das vielleicht auch so aus dem Fernsehen oder aus den Medien, aber konkret aus dem Fernsehen, viele reden. Gerade auch so Comedians, das macht Spaß, da hört man gerne zu, Wortwitze und sich über den einen und die andere lustig machen, aber was bleibt am Ende? Das ist manchmal nicht mehr als, ja, vielleicht ein humorvoller Abend, aber ist inhaltlich wirklich die Gesamtsituation der Gesellschaft gut auf den Punkt gebracht, wie man es ja von einem Dieter Nuhr vielleicht erwarten dürfte. Oder einem Sebastian Pufpaff, den dürften die Jüngeren von uns vielleicht kennen. Reden tun viele, aber Maleachi, der hat wirklich was zu sagen. Doch wer lässt sich schon gerne was sagen? Auch unangenehme Wahrheit. Wer ist schon offen für schwere Kost? Wort des Herrn, was ist es? Vers 2. Ich hab euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Gott beginnt mit dem Wunderbarsten und Schrecklichsten zugleich. Mit hingebungsvoller Liebe. Was gibt es Schöneres als ein aufrichtiges Ich liebe dich von der Person, die man selber auch liebt? Und was gibt es Schlimmeres, wenn das fundamental in Frage gestellt wird? Wenn man es vielleicht für jemanden empfindet und das Gegenüber erwidert das überhaupt nicht. Ja, diese Liebe wird vielleicht veruntreut. So geht es Gott auch. Er sagt, ich habe euch geliebt. Das Volk fragt, wieso hast du uns geliebt? Ja, ich habe euch geliebt, schon immer, und ich tue es immer noch. Bedingungslos. Gott hat sich entschieden, Israel ganz besonders wertzuschätzen, ganz besonders wichtig zu nehmen und es auch zu beschützen. Ich liebe euch bedingungslos, sagt Gott. Wunderbar. Doch was ist die Reaktion? Inwiefern hast du uns geliebt? Wir merken nichts davon. Das ist tatsächlich die Wurzel alles Übels. Die Wurzel allen Übels. Gottes Liebe zu uns in Frage zu stellen. Wir glauben nicht, dass er uns lieb hat. Wir glauben nicht, dass er es wirklich gut mit uns meint. Manchmal vielleicht schon, aber oft nicht. Und dann treffen wir unsere eigenen Entscheidungen. Heiraten lieber, wen wir wollen, wenn wir es überhaupt tun. Ziehen dahin, wo es uns gefällt. Machen mit unserer Zeit, was uns sinnvoll erscheint. Und Gott ist halt irgendwie mit dabei. Gemeinde gehört halt auch mit dazu. Aber irgendwas oder irgendwem wendet man sich immer zu. Auch wenn man Gott nicht zutraut, dass er es gut meint. Zum Beispiel dem Geld. 1. Timotheus 6, Vers 10. Da heißt es, Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels. Nicht die Wurzel allen Übels. Eine Wurzel allen Übels. Kreisen deine Gedanken viel ums Geld? Liebst du es? Ich fürchte, das ist so ein Ding, da können wir uns alle an die Brust schlagen. Wir vertrauen viel in Geld hier in unserem relativ geldreichen Deutschland. Egal, wo wir unsere Liebe hin verschwenden, Gott liebt uns trotzdem. Das ist sehr gut und beschämend zu wissen. Seine Liebe gilt dir und mir jeden Tag aufs Neue. Mag sein, du kannst es nicht glauben. Mag sein, du kannst es gerade nicht sehen. Aber das ist der wichtigste Lebensgrundsatz überhaupt. Glauben zu können, glauben zu wollen, dass er dich lieb hat. Deshalb fängt der Ausspruch von Maleachi auch so an. Der Ausspruch Gottes durch Maleachi. Ich habe euch geliebt. Geht's weiter, Vers 3 bis 5. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom, das sind die Nachfahren von Esau, wenn aber Edom sagt, wir sind zwar verstört und zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Heerscharen. Sie mögen bauen, ich aber werde ihn einreißen. Und man wird sie nennen Land der Gesetzlosen und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei hoch gepriesen über Israels Grenzen hinaus. Ja, also Israel stellt Gott die Frage, womit liebst du uns? Gott soll jetzt mal eine Begründung liefern. Und Gott liefert Gründe. Ausgerechnet mit dem Beispiel von Jakob und Esau. Mit dem Vorzug von Jakob gegenüber Esau. Ich habe euch geliebt, Esau habe ich gehasst. Bäm! Was ist denn das für eine Argumentation, bitte? Ist das nicht eher ungerecht und lieblos, den einen derart gegenüber einem anderen zu bevorzugen? Tatsächlich, ihr Lieben, müssen wir es so verstehen. Gott hat unendlich viel für Jakob getan. Und Jakob hat alles von Gott bekommen, den Erstgeburtssegen, das Erstgeburtsrecht und auch alle Verheißungen. Lauter Privilegien, und da verblasst die Liebe zu Esau. Gott geht in seiner Liebe übers traditionelle Erbrecht hinaus, wonach Esau, der Ältere, eigentlich hätte der Haupterbe sein sollen. Gott ist Liebe. Und die Liebe, also Gott, entscheidet, wen sie segnet, wem sie gnädig ist. Vielleicht besser zu verstehen mit dem Beispiel, wir Menschen entscheiden ja auch selbst, wem wir unsere Liebe schenken, wen wir heiraten. Dann kann keiner sagen, das ist jetzt aber ungerecht, dass du den oder die geheiratet hast. Kann zum Beispiel keiner zu mir sagen, fällt es aber ungerecht, dass du die Seraphin genommen hast und nicht ihre Schwester. Da bekommt ja nur die Seraphin ihre ganze Liebe. Okay, ich bin jetzt auch nicht Gott, ne? Überhaupt nicht. Und die Schwester von Seraphin, die ist auch schon verheiratet, hätte ich also gar nicht heiraten können. Aber ich denke, ihr versteht das Beispiel. Ich habe mich nur mal entschieden, Seraphin zu heiraten und sie mich. Da wird niemand sagen können, das ist jetzt unfair. Und bei Gott, der komplett Liebe ist, wo jede menschliche Liebe dagegen verblasst, der entscheidet sich nun mal für Jakob. Ihn besonders zu lieben. Aus dem Urtext wird deutlich, Gott hasst nicht den Esau, so wie wir hassen, mit emotionalem Hass, sondern er hat ihn wesentlich weniger lieb als Jakob. Genauso wie Jesus ja auch sagt, wer nicht Vater und Mutter hasst, um meinetwillen, kann nicht mein Jünger sein. Heißt ja nicht, dass man Vater und Mutter hassen soll, sondern dass man Jesus viel mehr lieb haben soll als seine Eltern. Und so ist es auch bei Jakob und Esau. Die Israeliten sehen das völlig anders. Sie sind die Nachkommen von diesem vielgeliebten Jakob, doch sie können die Liebe nicht erkennen. Da ist kein Vertrauen da. Wie ein Kind, so muss man sich das vorstellen, seinen liebenden Vater ignoriert. Es bekommt Geschenke, es bekommt Vorteile, es bekommt Vorzüge gegenüber allen anderen. Und dennoch sagt's: Also Papa, liebst du mich wirklich? Jetzt zeig mir doch mal, beweis mir doch mal, dass du mich lieb hast. Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Problem, Sand im Getriebe. Deshalb braucht es den Maleachi. Und der krallt sich zunächst mal die Priester. Ja? Also die Priester, das sind die Pastoren von damals. Muss ich mich also besonders angesprochen fühlen. Und er stellt bei den Pastoren von damals so das Unschuldssymptom fest. Kennen wir das, das Unschuldssymptom? Was haben wir gemacht? Was habe ich gemacht? Wir haben doch gar nichts gemacht. Das haben meine Lehrer damals auch zu meinen Mitschülern und mir öfters mal gesagt. Ja, zum Beispiel beim Sportunterricht. Die Aufgabe war, jetzt baut mal das Spielfeld auf. Da habt ihr den Barren und da habt ihr den Sprungbock und den Fußball und die Tore, baut mal auf. Je schneller ihr aufbaut, desto länger könnt ihr spielen. So. Und plötzlich wird einer streng gerufen. Max! Der Gerufene dreht sich um und sagt, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Der Lehrer antwortete, ja richtig, genau ist das Problem. Da ist das Problem, du hast nichts gemacht. Los, häng dich mal ein bisschen rein, bau mal auf. Das ist die Aufgabe. Und Maleachi sagt, wieso habt ihr Gott verachtet? Wieso habt ihr nichts gemacht? Wieso habt ihr meine Ehre zurückgehalten? Die Priester, die Pfarrer von damals, spielen also die Unschuldslämmer und fragen, hä, wieso wir verächtlich behandelt? Respekt und Ehrfurcht war weg vor Gott. Jetzt die Frage an euch, ihr dürft jetzt gern was reinrufen. Warum verdient ein Vater Respekt von seinen Kindern? Warum? Sag mal. Warum verdient ein Vater Respekt von seinen Kindern? Weil er sie schützt. Danke. Mehr Lebenserfahrung. Mhm. Weil er sie versorgt.
Weil er eigene Bedürfnisse in den Hintergrund stellt.
Oh. Ja, eigene Bedürfnisse in den Hintergrund stellen. Ist schon was die Väter leisten, ne? Die Mütter natürlich auch. Aber hier geht es um Gott als Vater, deswegen mal insbesondere die Frage nach dem Vater. Danke für eure Beiträge. Alles absolut richtig. Man könnte noch mehr aufzählen. Er ist der, der ihnen ein gutes Leben ermöglichen will, wegen dem sie überhaupt in der Welt sind. Gründe, um Papa zu gehorchen. Es ist nicht egal, ob man am Supermarkt an der Kasse steht, ob man sich an der Hecke mit dem Nachbarn unterhält oder ob man mit dem Vater spricht. Der Vater macht den Unterschied. Kann sein, zugegebenermaßen, kann sein, dass du keine guten Erinnerungen an deinen Vater hast. Mag sein, dass er dir deshalb nicht ehrwürdig erscheint. Und gerade Männer haben manchmal, ich nenne es mal so eine Art Vaterkomplex. Irgendwas halten sie ihren eigenen Vätern vor, irgendwas, was er vielleicht auch wirklich falsch gemacht hat. Und dann verfallen sie genau dem gleichen Muster, welches sie doch kritisieren. Und da hilft nur, Gott als Vater zu erleben und ihn um Vergebung zu bitten. Und dass dieser erfahrenen Vergebung auch dem eigenen Vater zu vergeben, das, was er falsch gemacht hat. Denn es gilt, Vater und Mutter sollst du ehren. Denn sie haben dir das Leben geschenkt. Vers 7. Gott antwortet, ihr habt auf meinem Altar unreine Opferspeisen dargebracht. Und da fragt ihr noch, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, beim Tisch des Herrn kommt es nicht so darauf an. So macht ihr mich verächtlich. Wir wissen, im alten Bund gab es rein und unrein bei Speisen und bei Tieren. Etwas Unvollkommenes durfte nicht zum Altar, denn die Gaben sollten schon ein Hinweis auf Jesus sein, das vollkommene Opfer. Aber die Priester, die Pfarrer von damals, zur Zeit von Maleachi, wussten das nicht. Und es war ihnen auch egal, ob es nun heilig oder nicht heilig war. Sie sagten zum Volk, ihr müsst Gott nicht immer das Beste geben. Wir machen bei dem einen oder anderen Mal eine Ausnahme, wir sehen das mal nicht so eng. Ihr habt ja eh nicht so viel zu Hause, wirtschaftlich ist jetzt nicht so voll das Allermeiste da. Gott wird schon Verständnis dafür haben. Und außerdem brauchen wir als Priester auch genügend zu essen. Gott soll sich mal nicht so haben, wir bringen ja immerhin ein Opfer. Das ist, ich denke, auch bei uns oft das Problem. Sehen wir es mal nicht so eng mit Gottes Wort. 7 mal 70 zu vergeben, ohne Unterlass zu beten, sich einander unterzuordnen, um einen gläubigen Partner zu beten. Fühlst du dich angesprochen?
dann lass dich um Gottes Willen mal drauf ein. Jeder, jede, wie er hier sitzt. Gott geht weiter und sagt, von wegen, ihr gebt euch Mühe. Ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht so schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht so schlimm. Versucht das doch mal beim Statthalter. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt? Sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Nicht nur irgendjemand sagt es, sondern der Herrscher der Welt. Es kommt in keinem Buch der Bibel so konzentriert wie bei Maleachi. Der Statthalter, das ist so ein Wort, können wir heute nicht so viel mit anfangen. Das war damals eigentlich Nehemia. Gouverneur, der coolste Gouverneur, ich weiß schon, Arnold Schwarzenegger. Nehemia war der Arnold Schwarzenegger von Jerusalem. So ein richtiger Muskelprotz. Und der Gouverneur, der Statthalter, war damals ein paar Jahre außer Landes und hatte jemanden, der ihn vertritt. Damit der Laden lief, nahm er auch Steuern ein. Und jetzt kommt der Maleachi daher und sagt, Leute, ihr kämt nicht auf die Idee, diesen Steuereintreiber, das Finanzamt, zu bescheißen. Ansonsten wisst ihr ja, wen ihr gegen euch habt. Aber bei Gott, eurem Ober-Ober-Oberchef, da traut ihr euch, was Zweit- oder Drittklassiges abzuliefern. In dem Fall hier Zweit- und Drittklassige Tiere. Solche, die ihr sowieso geschlachtet hättet. Das ist doch so eine Art Second-Hand-Ware, ne? So aus dem, ja, denke ich, wissen wir alle, was das ist. Wenn überhaupt. Noch ganz nett, aber eben nicht mehr neu. Und schon gar nicht das Beste. Aber sowas brachten sie zum Tempel, zum Priester, zum Pfarrer von damals und die winkten das so durch, zum Altar, zum Allerheiligsten. Boah, das passt nicht. Das passt nicht. Willkommen, Valentin. Such dir einen schönen Platz, hier vorne ist noch alles frei. Da drüben ist auch noch was frei, jawohl. Nicht das Beste zum Allerheiligsten, das passt nicht. Für den neuen Bund mit Jesus Christus gibt es keine Speisevorschriften mehr. Ja? Also ob man jetzt eine Leona essen darf oder nicht, oder Honig essen darf oder nicht, oder hier gespaltene Klauen, das ist alles nicht mehr wichtig. Jesus selbst sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Mit anderen Worten, was du und ich sagen, wie wir uns verhalten, wie wir in unsere Gesellschaft, in die Gemeinde, in die Familie hineinwirken oder eben auch nicht wirken, das macht uns unrein. Vier Verse später heißt es dann bei Markus über dieses Jesuswort, was aus den Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommt heraus die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Es kommt also darauf an, wie ich so über die anderen denke. Nicht so sehr, was die anderen über mich denken. Es kommt also darauf an, ob ich immer mehr will oder ob ich das Beste für den Nächsten will. Nicht für die ganze Welt. Wir müssen nicht die Welt retten. Ja, das klingt schon Tim Bensko, ich muss nur noch schnell die Welt retten, noch 187.000 Mails checken. Der kann die Welt auch nicht retten. Bringt da sehr humorvoll in dem Lied zum Ausdruck. Aber wir müssen das auch nicht. Das ist ganz beruhigend zu wissen. Wir müssen nicht die Welt retten, aber den Typen vor unserer Haustür, der vielleicht immer wieder da sitzt, der uns immer wieder auf der Parkbank begegnet und wir denken, der arme Typ, die arme Type sitzt dauernd da. Warum nicht mal ansprechen? Kommt dir komisch vor, hast keine Kraft? Doch, du hast den besten Regierungschef an deiner Seite. Probier's mal. Es kommt also darauf an, mit wem ich in welchem Beziehungsstatus bin, mit wem ich im Bett lande. Es kommt also darauf an, wie vernünftig oder unvernünftig ich mit meiner Zeit umgehe. Ja, was denn, Veit? Also bitte, jetzt gebe ich mir doch alle Mühe, um Gott zu ehren. Ich verzichte sogar Sonntagnachmittags an meinem freien Tag auf das schöne Wetter. Okay, eben war es noch schöner, kam die Sonne mal richtig raus, um hier in der Gemeinschaft zu sitzen und deiner Predigt zuzuhören. Hervorragend. Sonst müsstet ihr euch nämlich dann doch Gedanken um meine Gedanken über euch machen. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. Worum geht's? Wir sollen uns prüfen. Was ist unser blindes Tier? Was ist mein blindes Tier? Muss ich mich prüfen? Musst du dich prüfen? Oder was ist mein lahmes Tier? Wir müssen heute keine Tiere mehr schlachten, aber wir sollen unseren Leib als ein Opfer für Gott hingeben. Als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Wir haben am Anfang gehört, dass Gott uns liebt. Glaubst du das? Dann wird es dir leichter fallen, ein lebendiges und heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer zu sein und das sein zu wollen. Ringe darum im Gebet. Es gibt so viel, was uns davon ablenken will. Ringe darum im Gebet, dass du dich als so ein Opfer Gott hingeben kannst. Dann wird es bei dir anders laufen als bei den Israeliten zur Zeit von Maleachi. Ich bete. Herr Jesus, das ist ganz schön hart, was Maleachi da so mitgebracht hat. Und du weißt, wie das jetzt bei uns einschlägt. Ich möchte dich bitten, komm du uns zur Hilfe. Du kennst uns, du siehst es und du hast uns lieb. Und das steht vor allem anderen. Herr, das ist ein Grund mehr, das Beste für dich zu geben. Hilf uns dazu. Amen.